NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Jüdisches Leben in Deutschland spielt sich heute ganz überwiegend in Städten ab, besonders in Großstädten. Das hat oft mit den beruflichen Möglichkeiten dort zu tun, damit, dass große Städte nicht so homogen und dadurch kulturell offener sind, mit den besseren Chancen, eine jüdische Gemeinde zu bilden und aufrechtzuerhalten, um nur einige Gründe zu nennen. Jüdisches Leben vor dem Nationalsozialismus und dem Holocaust wird in Büchern und Erzählungen auch fast immer erinnert als städtisches Leben von Schriftstellern, Ärztinnen, Rechtsanwälten, Künstlerinnen und Wissenschaftlern. Dabei gab es durchaus ein jüdisches Landleben. Je weiter man zurückgeht, umso mehr. Um 1800 lebten zum Beispiel 3/4 aller Jüdinnen und Juden im deutschen Nordwesten auf dem Land. Wir wissen heute wenig über sie, denn der Nationalsozialismus hat dieses Landjudentum vollständig ausgelöscht. Seine Spuren findet nur, wer intensiv danach sucht. Genau das hat der Historiker und Journalist Gisbert Strohdrees getan. Er selbst ist Bauernsohn und er hat sich in seiner Arbeit für ein Landwirtschaftsmagazin in Münster immer auch mit der Geschichte Westfalens befasst. Zu Altwestfalen gehörten nicht nur das Münsterland oder Minden, sondern auch die Grafschaft Bentheim, das frühere Fürstbistum Osnabrück, Lingen und Papenburg, also Städte und Gebiete, die heute zu Niedersachsen gehören. Gisbert Strohdrees hat im Laufe der Jahre, gerade auch zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, so viel publiziert zu Juden auf dem Land, dass er nun ein wunderbares Buch herausgebracht hat, Jüdisches Landleben, das wie kein anderes Buch bisher lebendig und mit vielen Abbildungen vergessene Welten in Westfalen, so der Untertitel, vorstellt. Gisbert Strohdrees, Juden war doch bis weit ins 19. Jahrhundert Landbesitz verboten. Welche Berufe übten sie also aus? Wo traf man sie?
Ja, man traf sie vor allem im kleinen Handwerk als Schneider, als Glasmacher, als Heilkundige, vor allem aber als Schlachter, Pferdehändler und Viehhändler. Und das Schlachten hängt mit den religiösen Geboten zusammen, denen sie auf diese Weise nachgehen konnten.
Wieso jetzt ausgerechnet so stark Viehhandel? Ich meine, da waren Sie, entnehme ich Ihrem Buch, teilweise sogar mehr als 50% der Viehhändler waren in manchen Gegenden jüdisch. Wieso das?
Ja, das lässt sich nur historisch erklären. Das Landjudentum darf bis ins 19. Jahrhundert keine Landwirtschaft betreiben und darf auch in den christlichen Zünften des Handwerks nicht sich beteiligen. Damit ist es aus 95% der Wirtschaftszweige ausgeschlossen. Es bleibt tatsächlich nur der Kleinhandel, das kleinteilige Leihgeschäft, der Kram- und Kleider- und Trödelhandel und dann eben auch irgendwann der Handel mit Pferden und mit Vieh. Einige treten auf, um die Armeen im Land zu versorgen mit Vieh. Dann kristallisiert sich sozusagen dieser wirtschaftliche Schwerpunkt heraus. Wir haben tatsächlich in Westfalen in fast jedem Dorf vor 1933 mindestens einen jüdischen Viehhändler, häufig sogar mehrere.
Wie akzeptiert waren denn Juden und Jüdinnen auf dem Land? Also sie hatten Synagogen, sie hatten zum Teil eigene Schulen. Waren sie gut verankert?
Das lässt sich nicht in einem Begriff zusammenfassen. Also das Bild ist sehr gemischt. Sie wohnen im Ort, sie wohnen in der Nachbarschaft, sie wohnen mit ihren christlichen Nachbarn. Und es gibt Formen des Miteinanderfeierns, beispielsweise im 19. Jahrhundert, in den Schützenvereinen. Wir haben jüdische Schützenkönige in Westfalen und Schützenköniginnen. Das zeigt, dass sie durchaus integriert waren. Aber auf der anderen Seite haben wir ein sehr starkes Ressentiment, das ihnen in manchen Orten entgegenschlägt, bis hin, wenn auch selten, aber bis hin zu offenen Pogromen im 19. Jahrhundert.
Kam das vor allen Dingen durch den christlichen Antisemitismus?
Ja, das ist auf jeden Fall christlich fundiert. Der Pogrom, auf den ich gerade vor allem anspiele, 1873, ist katholisch fundiert, aber auch durch wirtschaftliche Konkurrenz, vielleicht auch durch berufliche Konkurrenz bedingt. Der rassische Antisemitismus folgt eigentlich erst später.
Sie zitieren im Buch Monika Richards, sehr herausragende Historikerin auf dem Gebiet, die einmal schrieb, Juden hätten immer irgendwie zwischen Stadt und Land gestanden. Wie ist das zu verstehen?
Naja, in den Städten gelten Juden so ein bisschen als rückständig sozusagen, als traditionell, als sehr fromm und ja, traditionell geprägt, eher konservativ. Während auf dem Land ihnen genau das Gegenteil zugeschrieben wird. Durch ihre Handelsverbindung vor allem in die Städte und durch ihre familiären Verbindungen gelten sie als modern. Sie haben häufig den ersten Plattenspieler, sie haben das erste Klavier. Also durch solche Signale zeigt sich eine gewisse Bürgerlichkeit, die man in den Kleinbauern- und Kötterfamilien kaum kennt.
Bei Ihrer ganzen Forschung zu dem Thema, worauf haben Sie sich denn gestützt? Ich meine, Sie waren sicher viel in Yad Vashem und in großen jüdischen Museen, aber was waren vor allen Dingen Ihre Quellen?
Ein ganz bunter Strauß, wenn ich das so sagen darf. Also es beginnt mit Verordnungen, mit privaten Briefen, mit Zeitungsartikeln, Flugblättern, aber eben auch Skulpturen, mittelalterliche Taufbrunnen mit Ekklesia, Synagoga-Darstellungen, Gemälde, Fotografien. Ich habe sogar einen Torbalken gefunden mit einer hebräischen und deutschen Inschrift in einem Ackerbürgerhaus im Lippischen.
Die jüdischen Leute auf dem Land, waren die eher ziemlich arm in der breiten Masse oder waren die reich? Wie war das?
Wir haben eine große Vielfalt. Wir haben den kleinen armen Handwerker, den Schneider oder den Glaser oder den Sattler. Aber wir haben eben auch durchaus wohlhabende Bürgerfamilien, die kleine Landmaschinenfirmen aufgebaut haben. Wir haben eben auch den wohlhabenden Saatguthändler, der im 19. Jahrhundert durch die Landwirtschaft zu Geld gekommen ist.
Sie haben gerade die Landmaschinen erwähnt. In vielen Branchen war ja in Deutschland das Judentum immer so ein Innovationsfaktor. Also jüdische Leute haben viel für Modernisierung gesorgt. War das auf dem Land eigentlich auch so?
Ja, das war auf jeden Fall so. Nicht für alle Landjudenfamilien gilt das natürlich, aber einzelne tauchen eben doch auf. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel der Landwirt und Kaufmann Levi Lilienthal in einem kleinstädtischen Ort Steinheim in der Steinheimer Börde, der als erster in der Region als Versicherungsagent aktiv wird, der einen landwirtschaftlichen Verein gründet, der die Satzung dieses Vereins schreibt und damit zu einem Motor der agrarischen Modernisierung wird. Oder für mich besonders eindrucksvoll, der erste Traktor made in Westfalen wird in Minden zusammengeschraubt, in Minden an der Weser 1922 in einer Firma Baugesellschaft Michelsohn, also eine sehr traditionsreiche jüdische Baustofffirma, die in den 20er Jahren auf die Idee kommt, einen Traktor zu bauen.
Sie haben gerade einen jüdischen Landwirt erwähnt. Das heißt, es gab doch jüdische Bauern?
Ja, es gab einige wenige jüdische Bauern. Im 19. Jahrhundert wird den Juden Landbesitz und Landwirtschaft erlaubt und einige nutzen tatsächlich die Chance und steigen ein. Einige wenige werden tatsächlich das, was wir heute Vollerwerbsbetriebe nennen, also wirklich im Haupterwerb Landwirte. Die bekommen dann diverse Preise und Plaketten und so weiter. Dadurch tauchen sie einfach auch in den Akten auf. Aber die ganz, ganz, ganz große Zahl der jüdischen Haushalte besitzt ein, zwei, drei Morgen Land für die Eigenbewirtschaftung, sind also Kleinbauern.
Ich bin auf den Begriff des Kornjuden gestoßen. Ja. Das war offenbar ein relativ negativ besetzter Begriff. Was bedeutete Kornjude?
Ja, Kornjude war ganz klar ein antijüdischer, ein negativer Begriff. Er attackiert sozusagen den Handel von jüdischen Kaufleuten, die im 17., 18. Jahrhundert aktiv sind und in den Missernten, die Mehrheit der Bevölkerung leidet Hunger, schauen alle sozusagen kritisch auf den Getreidehandel, der tatsächlich nicht funktioniert und das wird sehr pauschal, sehr einseitig dem Juden angelastet. Interessant zu diesem Begriff, Kornjude, er wird zum ersten Mal von dem Juristen und Mathematiker Wilhelm Leibniz in Hannover erwähnt und durch seine Erwähnung verbreitet sich dieser Begriff im 17., 18. Jahrhundert in verschiedenen Flugblättern.
Die Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung kam ja regional ziemlich verschieden, früher oder später und reichsweit erst 1871. Ja. Danach, schreiben Sie, zog es Juden sehr stark in die Städte, viele kleinere Landgemeinden gingen ein. Wieso zog es dann die Juden sofort in die Städte?
Weil sich ihnen in den Städten bessere Chancen boten. Also Chancen des beruflichen Aufstiegs, Chancen der wirtschaftlichen Selbstorganisation. Sehr viele Juden waren, auch das ist historisch bedingt, selbstständig als Kaufleute, als Gastwirte und so weiter. Viele andere Berufe, in denen sie tätig waren. Und da boten sich in den Städten durch die wirtschaftliche Dynamik einfach viel größere Chancen als auf dem Land, wo doch weitgehend Stillstand herrschte, keine wirtschaftliche Dynamik vorherrschte.
Hatten Sie denn auch andere Startbedingungen vom Bildungsstand her? Also haben jüdische Familien mehr in die Bildung ihrer Kinder investiert, auch auf dem Land, als ihre christlichen Nachbarn?
Ja, es gab da durchaus Unterschiede, die ich in den Aufzeichnungen, in den biografischen Erinnerungen immer wieder gefunden habe. Die Kinder werden ja schon im Alter von 3, 4 Jahren mit dem ersten Lesen der Bibel vertraut gemacht. Damit beginnt sozusagen ihre Lektüre, dem Sprechen und Nachsprechen der Gebete.
Auf Hebräisch.
Auf Hebräisch, natürlich, auf Hebräisch.
Das heißt, sie lernten sehr früh eine zweite Sprache, nicht nur lesen und schreiben,
genau,
sondern eine zweite Sprache.
Es war sozusagen, Hebräisch war auch in den Landjudenfamilien, wir reden jetzt so über das 19. Jahrhundert, war in den Landjudenfamilien die Sprache des Glaubens, des Gebetes. Während in den Familien im Alltag entweder Hochdeutsch gesprochen wurde oder Niederdeutsch, Plattdeutsch, die Sprache sozusagen der ländlichen Bevölkerung. Auf dem Land konnten sie damals nur existieren und leben und nur Verbindung aufbauen, wenn sie das Plattdeutsch ihrer Nachbarn sprachen.
Herr Strohdrees, Sie beschreiben auch die NS-Zeit und auch die Zeit danach, also wie es dann weiterging. Jüdinnen und Juden waren zu Beginn der 1930er Jahre fest eingebunden in ländliche Strukturen und dadurch auch verankert. Dennoch war die Rettung einer Viehhändlerfamilie Spiegel, also Paul Spiegel wurde Jahrzehnte später zum Präsidenten des Zentralrats der Juden und hat davon erzählt, die Rettung dieser Familie Spiegel durch etliche Bauern, die sie über Jahre versteckten, war und blieb eine einsame Ausnahme. Wie gelang es denn den Nazis, die Juden so zu isolieren, zu enteignen, zu vertreiben oder zu ermorden auf dem Land? Wie ging das?
Naja, im Prinzip durchaus ähnlich wie in den Städten, durch Propaganda, durch Zwietrachtsäen, durch Unterstellungen, durch polizeiliche Maßnahmen, durch Boykott. Ja, der berühmte Boykott im April 1933 war ja der Anfang und spielte sich ja auch auf dem Land ab. Dann durch zum Beispiel Propaganda in den gleichgeschalteten Zeitungen und auch in den landwirtschaftlichen Fachzeitungen. Ich habe in dem Vorgängermagazin der Zeitung, bei der ich arbeite, eine große Bildreportage gefunden von 1935, wo einem Viehhändler in Versmold Tierquälerei unterstellt wurde mit übelsten Bildern. Das war alles Propaganda, das war Fake News, wie wir heute sagen. Aber der Mann war natürlich in seinem Ort isoliert und 2 Jahre später konnte er seine Wirtschaft aufgeben.
Vielen Dank, Gisbert Strohdrees. Ihr sehr lesenswertes Buch »Jüdisches Landleben – Vergessene Welten in Westfalen« ist im Landwirtschaftsverlag Münster erschienen. Es enthält mehr als 100 Abbildungen und kostet 24 Euro. Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug das Lied »Lachi Lach« gewünscht, zu Deutsch »Geh in das Land, das ich dir zeigen werde«, komponiert von der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Debbie Friedman, gesungen vom Ensemble Yontef. Wieso gerade dieses Stück und diese Interpretation?
Diese Interpretation ist deswegen besonders und passt zu unserem heutigen Thema, weil die Aufnahme 1997 in der Landsynagoge in Drenn-Steinfurt entstanden ist. Also eine der ganz wenigen Synagogen, die die Nazizeit und auch die Zerstörung der 50er und 60er Jahre überstanden hat und ist heute ein Ort der Kultur. Und dort haben Ende der 90er Jahre Musiker diese CD aufgenommen, von Harz zu Harz, von Herz zu Herz. Und eines der eindrücklichsten Stücke habe ich mir heute gewünscht. Let's embrace.
Lechilach, das war das Ensemble Yontef mit einem Song von Debbie Friedman. Yontef interpretiert bekannte jüdische Klassiker. Und zu diesen gehören etliche Stücke von Singer-Songwriter Debbie Friedman. Sie interpretierte Lieder aus der jüdischen Liturgie neu, sang sie zur Gitarre auf Hebräisch und Englisch und machte sie zugänglich für viele, viele Menschen, die mitsingen konnten. Friedman, die 2011 in Kalifornien starb, hatte großen Einfluss auf die Musik in konservativen und Reformgottesdiensten in den USA. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordert beim Thema Asyl härter durchzugreifen. Wörtlich sagte Schuster dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel: Wir müssen uns fragen, was verkraftet Deutschland an Migration, gerade aus dem muslimischen Raum? Es ist notwendig, härter durchzugreifen. Natürlich sei auch aus jüdischer Sicht das Asylrecht ein wichtiges Recht. Man wisse, wie es Juden ergangen sei, die in der Shoah in anderen Staaten keine Zufluchtsmöglichkeit hatten. Es gehe nicht darum, vor Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, die Tür zu schließen. Er sei dafür, allen Menschen, die aus großer Bedrohung fliehen, Asyl zu gewähren, sagte Schuster. Wirtschaftsflüchtlinge seien aber etwas anderes. Und es gebe europäische Abkommen, die eingehalten werden sollten. Zur Frage eines möglichen Verbotsverfahrens gegen die AfD erklärte der Zentralratspräsident, er halte das für wenig zielführend. Seine Sorge sei, dass ein solches Verfahren das Gegenteil bewirken könnte, wenn es nicht erfolgreich sei. Die Universität Potsdam und die neu gegründete Nathan-Peter-Levinson-Stiftung zur Ausbildung von liberalen und konservativen Rabbinerinnen und Rabbinern haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, sagte, dass es der Stiftung zum bevorstehenden Wintersemester zunächst darum gehe, den bisherigen Bestandsstudenten am Standort Potsdam die Möglichkeit zu geben, ihr Studium im Rahmen der neuen Institute fortzusetzen. Innerhalb der neuen Stiftung sind drei Seminare entstanden. Das Regina-Jonas-Seminar für die liberale Rabbinerausbildung, das Abraham-J.-Heschel-Seminar für die konservative und das Luis-Lewandowski-Seminar für die Kantorenausbildung. Die Universität Potsdam beabsichtigt, die neue Stiftung als An-Institut anzuerkennen, also als rechtlich selbstständige Einrichtung, die eng mit der Universität verbunden ist, ohne direkt zu ihr zu gehören. Der Zentralrat hatte die Stiftung vor einigen Monaten auf den Weg gebracht, nachdem das Abraham-Geiger-Kolleg im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um seinen damaligen Direktor Walter Homolka in den Besitz der jüdischen Gemeinde zu Berlin überging. Deren Vorstand ist nach einer umstrittenen Gemeindewahl nicht mehr im Direktorium des Zentralrats vertreten. Das EDA-Magazin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und der Verein Bereschit aus Sachsen-Anhalt sind Träger des diesjährigen Ehrenamtspreises für jüdisches Leben in Deutschland. Die mit jeweils 5.000 Euro dotierten Auszeichnungen des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus Felix Klein wurden den Preisträgern am Montag in Berlin von Bundesjustizminister Marco Buschmann überreicht. Die 2016 gegründete Jüdische Studierendenunion Deutschland, JSUD, ist die bundesweite Vertretung jüdischer Studierender und junger jüdischer Erwachsener in Deutschland. Das ehrenamtlich produzierte EDA-Magazin versteht sich als deren Stimme zu aktuellen Ereignissen. Der Verein Bereschit e.V. wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet. In ihm engagieren sich jüdische Frauen ehrenamtlich für Solidarität, Menschlichkeit, friedliches Zusammenleben und für die Entwicklung und Unterstützung jüdischen Lebens in Sachsen-Anhalt. Der Ehrenamtspreis für jüdisches Leben wird seit dem Jahr 2022 ausgelobt. Das Museumsquartier Osnabrück hat am Sonntag ein neues Bildungs- und Ausstellungshaus über die Zeit des Nationalsozialismus mit dem Namen Villa eröffnet. Im Mittelpunkt der Dauerausstellung in einer früheren industriellen Villa steht nach Angaben der Initiatoren das Leben und Wirken des umstrittenen Osnabrücker Juristen Hans-Georg Kahlmeier. Der in Osnabrück geborene Rechtsanwalt habe während des Nationalsozialismus mehr als 3000 Juden gerettet, sich aber dennoch am NS-Terror mitschuldig gemacht, hieß es. Der Jurist war von 1941 bis 1945 leitender Mitarbeiter der deutschen Besatzungsbehörde im niederländischen Den Haag. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Gott hat den Menschen erschaffen, weil er Geschichten liebt. Das schreibt im Jahr 1966 Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel in seinem Roman »Die Pforten des Waldes«. Und da ist viel Wahres dran. Denn unser eigenes Leben können wir als eine Geschichte begreifen, an der natürlich wir selbst und viele andere beteiligt sind. Unsere Lebensgeschichte zeigt, welche Werte und Ideale uns leiten und welche Erfahrungen uns geprägt haben. Kurzum, das Erzählen dieser Geschichte erinnert uns daran, wer wir sind. Genau darum geht es in der Parascha für diesen Schabbat. Unsere Vorfahren stehen kurz davor, den Jordan zu überqueren und ins gelobte Land zu ziehen. Vor diesem großen Schritt spricht Moses zu den Israeliten und lässt ihre Geschichte Revue passieren. Wir lesen: Mein Vater war ein umherziehender Aramäer. Er zog mit wenigen Leuten nach Ägypten hinab, lebte dort als Fremder und wurde dort zu einem großen, mächtigen und zahlreichen Volk. Die Ägypter gingen hart mit uns um und unterdrückten uns. Sie legten uns harte Fronarbeit auf. Wir schrien zum Ewigen, dem Gott unserer Vorfahren. Und der Herr hörte unser Schreien und sah unsere Not, unser Elend und unsere Unterdrückung. Der Herr befreite uns aus Ägypten mit starker Hand und durch Zeichen und Wunder. Gott hat uns an diesen Ort gebracht und uns dieses Land gegeben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ja, das sind wir. Das ist unsere Geschichte als Volk, eine Geschichte von Wanderschaft und Sesshaftigkeit, eine Geschichte von Erschwernis und Erleichterung, eine Geschichte von Unterdrückung und Erlösung und eine Geschichte von Offenbarung und Bund, von Exil und Heimkehr. Moses erzählt dem Volk diese ganze Geschichte noch einmal, damit alle verstehen, wie sich ihre Vergangenheit auf ihren Weg in die Zukunft auswirken soll. Das Volk Israel soll sich vor Augen halten, dass es aus bescheidenen Verhältnissen stammt und dass alles, was es ist und was es hat, von Gott geschenkt worden ist. Auch wir stehen heute, am 17. Tag des Monats Elul, am Anfang einer Reise, die uns ins neue Jahr führt. Der Monat Elul dient uns als Vorbereitungszeit auf unsere hohen Feiertage, die in knapp 2 Wochen mit unserem Neujahr, mit Rosh Hashanah, beginnen. Im Elul sind wir zu innerer Einkehr aufgerufen, damit wir bereit sind zu bereuen und zu sühnen, wenn unsere hohen Feiertage anbrechen, die dann vom Versöhnungstag von Yom Kippur gekrönt werden. Von welchen Werten und Idealen lassen wir uns leiten? So wie die Israeliten an der Schwelle zum gelobten Land an ihre Geschichte erinnert werden mussten, so sollen wir uns an unser eigenes Leben im zu Ende gehenden Jahr erinnern, damit wir wissen, wohin wir gehen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart. Zum Schluss hören Sie das Jehu L'Ratzon. Übersetzt lautet der Text: Mögen die Worte meines Mundes und die Meditation meines Herzens dir gefällig sein. Es singt Kantor Asi Schwarz, begleitet von Mitgliedern des Rias Kammerchors unter der Leitung von Ud Joffe.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.